Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir alle leiden. Ich habe das ja kürzlich in einer Predigt näher besprochen. Und manche leiden sehr lange. Und dann fragt man sich ja, wie lange soll diese Leidenszeit eigentlich noch andauern? Wann ist es nicht endlich genug? Nun, die Bibel hat sehr viel über Leiden und unsere Leidenszeit und unsere andauernde Leidenszeit zu sagen. Und wenn ich Ihnen nachher etwas näher noch berichte über das, was die Bibel eigentlich meint mit gewissen Worten, dann hoffe ich, dass dies Ihnen auch zur Ermutigung dienen kann. Denn in den deutschen Übersetzungen wird von Geduld gesprochen oder manchmal auch von Langmut. Nun, da steckt das Wort lang schon mit drin. Aber ich werde Ihnen gleich noch zeigen, was eigentlich damit gemeint ist. Aber zunächst einmal, wie kann man dies beschreiben, diese Langmut, diese lang anhaltende Geduld, von der ich hier rede? Es geht darum, mit Geduld andauernde Angriffe und Trübsal zu ertragen, wie zum Beispiel eine Krankheit oder eine Misshandlung durch andere. Es geht um die Fähigkeit, nicht aufzugeben, egal unter welchen Umständen man sich befinden mag, wie die Umstände aussehen mögen. Im Englischen wird das Wort Geduld oder auch Langmut in der Bibel häufig mit Long Suffering übersetzt, das heißt langes Leiden. Es kann, wie ich sagte, im Deutschen auch mit Langmut übersetzt werden, mit lang andauernden Leiden, mit einer längeren oder langen Leidenszeit, mit langem Leid. Man wird schwer geprüft oder man ist leid geprüft. Alles dies sind mögliche Übersetzungen dieses Wortes Longsuffering, das sich natürlich aus dem Griechischen herleitet. Strong's Concordance schreibt hierzu: langmütig, nachsichtig oder geduldig sein, lange ertragen oder lange leiden, lange Geduld haben, geduldig ausharren, auch lang anhaltende Zurückhaltung üben. Mit anderen Worten, nicht gleich explodieren, wenn was nicht so läuft, wie man sich das so gerne vorstellt. Ich fand einen interessanten Artikel in God Questions und da wird Folgendes hierzu gesagt. Das Wort Long Suffering, also wie gesagt Langmut, in der Bibel setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen, die lang und temporiert oder gemäßigt bedeuten, wörtlich langmütig, und das bedeutet Selbstbeherrschung zu üben, wenn man zum Zorn gereizt ist. Langmut gibt sich nicht den Umständen hin oder unterliegt bei einer Prüfung. Auch auf diesen Aspekt werden wir noch eingehen, aber hauptsächlich geht es mir heute um das lange Leiden, das lange Erdulden innerhalb unserer Leidenszeit. Wussten Sie, dass Gott große Langmut mit uns hat, große Geduld, dass er auch lange leidet mit uns? Ja, er leidet mit uns, wenn wir leiden. Und er leidet auch dann, wenn wir sündigen, weil Sünde immer Leid hervorbringt. Und Gott will nicht, dass wir sündigen, weil er weiß, dass dies dann Leiden hervorbringt, die nicht notwendig wären unter anderen Umständen. In 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 16, da lesen wir die folgende Bemerkung. 1. Timotheus 1 und Vers 16. Aber darum ist mir, Paulus sagt dies, Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben, sollten zum ewigen Leben. Hier sehen wir bereits schon eine Verbindung. Es geht um den Erhalt des ewigen Lebens. Aber wo hier mit Geduld übersetzt wird, schreibt die Elberfelder Bibel, ganze Langmut. Und die Mengebibel sagt, die ganze Fülle seiner Langmut. Mit anderen Worten, darum ist mir die Barmherzigkeit widerfahren, dass Jesus Christus an mir als Erstem die ganze Fülle seiner Langmut erweise. Zum Vorbild denen, die an ihn glauben, sollten zum ewigen Leben. Also es geht hier darum, letztendlich durch diese Langmut Gottes und Christi, durch dieses Long Suffering, von Gott dem Vater und Jesus Christus ewiges Leben zu erlangen. Es geht natürlich darum, dass Gott nicht sofort einem über den Kopf haut, wenn man fehlt. Gott versteht dies. Nun erwartet, dass wir natürlich bereuen, wenn wir sündigen. Aber es ist nicht so, dass jede einzelne Sünde dann schon bereits dazu führt, dass wir in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Römer Kapitel 2 und Vers 4 sagt etwas Näheres hierzu. Römer Kapitel 2 und Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße oder zur Reue oder zur Umkehr leitet? Gott hat lange auf uns gewartet. Er wartet vielleicht immer noch auf uns, dass wir endlich zur Reue kommen. Denn es gibt eine natürliche Warnung im nächsten Vers. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, also ein Herz, das nicht bereuen will, du häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Auch hier wiederum dient die Langmut, das lange Leiden Gottes dazu, dass wir zur Reue kommen, das lange Ausharren, das lange Warten auf unsere Reaktion. Die Schlachterbibel schreibt, dieses Wort, hier mit Langmut übersetzt, weist darauf hin, wie lange Gott seine Güte und Geduld zeigt, über lange Zeitperioden hinweg. In 2. Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus, Kapitel 3, lesen wir Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch, ist langmütig mit uns. Das gleiche englische Wort, long-suffering, Übersetzung des griechischen Wortes, wird hier gebraucht. Er hat Geduld mit euch, er ist langmütig gegenüber uns und er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße, zur Reue findet. Er bezieht sich auf die wahren Christen. Es geht nicht darum, dass heute Gott will, dass jeder in jeder Welt, in aller Welt bereut, denn er weiß ja, dass die meisten Menschen heute nicht zum Heil berufen sind. Aber es geht um die Menschen der Kirche, wahre Christen, die aber immer noch notwendige Reue an den Tag legen müssen. Und Gott wartet darauf mit Langmut, dass wir das tun. Und er fährt fort, in Vers 15 zu sagen, erachtet die Geduld, also die Langmut, das Long-Suffering Gottes, erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, für euer Heil, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Das hatten wir gerade eben bereits gelesen in 1. Timotheus zum Beispiel oder auch im Römerbrief. Es geht darum, dass wir nicht umkommen aufgrund der Langmut, der lang anhaltenden Geduld Gottes mit uns. Und so lesen wir natürlich auch von der Tatsache, dass wir, die Heiligen Gottes, wahre Christen, Langmut haben müssen, diese lang anhaltende Geduld haben müssen. Und genau betrachtet ist das sogar ein Teil des Fruchtes des Heiligen Geistes. In Galater Kapitel 5 und Vers 22. Galater 5 und Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld oder Langmut. Das gleiche Wort wird hier benutzt. Freundlichkeit, Güte, Treue oder Glaube. Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz, natürlich nicht. Das Gesetz sagt nicht, du darfst nicht langmütig sein, du darfst keine Liebe haben und so weiter und so fort. Aber auch Langmut ist dann hier ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Und so sehen wir dies auch in Kolosser Kapitel 3 und die Verse 12 bis 13. Kolosser Kapitel 3 und Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als diejenigen, die heute berufen sind. Und er sagt auch, als die Heiligen und die Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Langmut ist das gleiche Wort wieder hier. Und ertrage eine den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also hier wiederum wird uns gesagt, wir sollen Langmut, diese Fähigkeit, lange auszuhalten, lange zu dulden, auch anderen gegenüber, an den Tag legen, entwickeln in unserem Leben. In 2. Timotheus Kapitel 4 lesen wir Vers 2, denn natürlich gehört etwas mehr dazu als nur das passive Tolerieren. Es geht hier auch um etwas anderes in 2. Timotheus 4 und Vers 2. Predige das Wort, das sagt jetzt Paulus zu Timotheus, einem Evangelisten. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld, mit aller Langmut, mit allem geduldigen Ausharren und lehre. Also hier, dem Timotheus wird gesagt, nicht gleich zornig reagieren, wenn jemand sich verfehlt, aber natürlich muss man schon, wenn es die Gelegenheit erfordert, jemanden zur Rede stellen, jemanden ermahnen, jemanden zurückweisen auf den richtigen Weg. In 1. Thessaloniker, Kapitel 5, wird dies noch einmal wiederholt. 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und in Vers 14. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig oder langmütig mit jedermann. Also nicht nur gegenüber Kirchenmitgliedern, sondern mit jedermann. Wir sollen also geduldig sein, auch über Fehler anderer hinwegsehen können. Auf der anderen Seite sollen wir natürlich schon ermahnen, wenn dies notwendig ist. Also das sind diese beiden Seiten der Medaille. In Jakobus Kapitel 5, da wird uns allen etwas sehr Wichtiges gesagt. In Jakobus Kapitel 5 und lesen wir die Verse 7 bis 8, denn ich weiß, wir warten alle sehr geduldig auf die Wiederkunft Jesu Christi, damit dieser Wahnsinn, der in dieser Welt herrscht und der nur noch zunimmt und zunehmen wird, damit das endlich ein Ende hat. Und dann fragt man sich auch manchmal, ja warum aber ist Christus noch nicht bereits zurückgekehrt? Wieso dauert das so lange? Nun, in Jakobus Kapitel 5 und Vers 7, da sagt uns Jakobus, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern. Oder, wie die Mengebibel sagt, hart, standhaft aus, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr, Vers 8, geduldig, die Mengebibel wiederum, haltet geduldig aus und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Machen wir uns nichts vor. Das Kommen des Herrn ist nahe. Wir sollen aber geduldig ausharren. Standhaft ausharren. Der Befehl der Bibel sagt, hart aus. In anderen Worten, ertragt das, was noch zu ertragen ist in dieser Zeit bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi. In Kapitel 5 in Jakobus und in Vers 10, da schreibt Jakobus im gleichen Zusammenhang, nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Auch hier die Mengebibel sagt, nehmt zum Vorbild des Leidens und des geduldigen Ausharrens. Die Propheten, die gerade oder die geredet haben im Namen des Herrn. Also schaut euch die Propheten an. Die hatten geduldiges Ausharren. Die haben geduldig ausgehalten. Und Jakobus sagt, nehmt euch das zum Beispiel, zum Vorbild. Nun, Christus sagt in gewisser Weise das Gleiche in Matthäus Kapitel 5. Er fügt noch einen weiteren wichtigen Aspekt hinzu. Matthäus Kapitel 5, die Verse 11 bis 12. Matthäus 5 und die Verse 11 und 12. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt, die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also wir befinden uns in guter Gesellschaft, sagt Christus hier. Und Jakobus wiederum, nehmt dieses geduldige Ausharren der Propheten als ein Vorbild, auch so zu handeln, wie sie es getan haben. Nun schauen wir uns einmal das Leben von einigen der alttestamentlichen Propheten an. Da war zum Beispiel Jeremia, und der ist ein gutes Beispiel für uns. Wir lesen, dass er viele Tage in die Zisterne geworfen wurde, und dann wurde er anschließend für 2 Jahre inhaftiert, bis ihn die Babylonier freiließen. Also man schaut sich das vor, hier ist der Prophet Jeremia, und er musste ausharren, über 2 Jahre ausharren, im Gefängnis, in Gefangenschaft. Aber er hat es getan. Er wusste, dass dies etwas war, was Gott von ihm verlangte. In Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6. Und lesen wir einmal etwas über Abraham. In Vers 15. Hebräer Kapitel 6 und Vers 15. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Nun, es heißt hier in Geduld, die Menge-Bibel schreibt, er harrte geduldig aus. Aber auch hier wiederum, das Wort ist long suffering, also er litt lange. Um was für eine Verheißung geht es hier? Nun, letztendlich die, dass er der Vater vieler Völker werden würde, aber zunächst einmal, dass er einen Sohn haben würde, durch den er zu einem Vater vieler Völker werden könnte. Nun, als er die Verheißung zum ersten Mal erhielt, das können Sie sich nachher in 1. Mose 21 oder vielmehr, das können Sie sich nachher in den Stellen in 1. Mose anschauen. Da war er 75 Jahre alt. Aber dann in 1. Mose 21 in Vers 5, das ist die Stelle, auf die ich jetzt eingehen möchte, da wird etwas gesagt, wann er die Verheißung oder die Erfüllung der Verheißung, dass er einen Sohn haben würde, erhalten würde. In 1. Mose 21 und Vers 5. 100 Jahre alt war Abraham, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Also mit 75 hat er die Verheißung erlangt. Er war 100, als er dann den Sohn erhielt. Sarah war 90. Das bedeutet, Abraham und Sarah warteten 25 Jahre auf die Erfüllung dieser Verheißung Gottes. Und in diesen 25 Jahren zwischen der Verheißung, einen Sohn zu haben, und dann auch der Geburt des Sohnes Isaak, da hatten Abraham und Sarah bestimmte Vorstellungen davon, wie Gottes Verheißung erfüllt werden könnte. Und eine Vorstellung war, dass Abrahams Verwalter, der Eliezer, der Erbe von Abrahams Haushalt werden würde. Und wir lesen das in 1. Mose 15. Das waren so die Gedanken von Abraham, denn wie war das jetzt zu verstehen? Ich werde ein Vater vieler Völker sein und ich habe ja gar keine Kinder, also, das muss dann mein Knecht sein, der wird dann so an Kindesstatt angenommen von mir, war vielleicht die Idee. 1. Mose 15, Vers 2. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und eine weitere Überlegung war natürlich die, weil scheinbar ja die Verheißung nicht in Erfüllung ging, so wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte, dann nimmt man halt die Magd von seiner Frau Sarah und dann werde ich durch die Magd, zu der ich eingehen werde, dann einen Sohn bekommen und der wird dann auch mir und Sarah angerechnet. In 1. Mose 16, die Verse 1 bis 2. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, gehe doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Nun, zu diesem Zeitpunkt war Abraham 86 Jahre alt. Aber in beiden Fällen, was jetzt den Knecht anging und was jetzt die Magd Hagar anging, in beiden Fällen lehnte Gott diese Männer als Erben Abrahams ab. Also sowohl den Knecht als auch den Sohn Ismael. Und er wies Abraham dann und Sarah auf eine buchstäbliche, wundersame Erfüllung der Verheißung hin. Und ein Jahr zuvor kam dann ja auch Christus und die beiden Engel und haben klar und deutlich gesagt, dass nein, es würde nicht auf diese Weise geschehen. Es geht mir hier darum, um zu zeigen, dass man sehr leicht Gott vorgreifen kann. Man erwartet etwas von Gott, man wartet auf diese Erfüllung und die tritt nicht ein. Und dann sagt man sich ja, vielleicht will Gott, dass wir anders handeln. Zum Beispiel, einige sind auf der Suche nach einem Ehepartner und haben noch nicht den richtigen Ehepartner gefunden, sagen wir einmal. Aber anstatt darauf zu warten, dass Gott einem diesen Ehepartner bringt, meint man ja, vielleicht muss man selbst irgendetwas tun. Man nimmt die Dinge in eigene Hand und dann sucht man sich genau den falschen Ehepartner aus. Zum Beispiel sagt die Bibel klar und deutlich, dass ein bekehrter Christ niemanden heiraten soll, der nicht bekehrt ist. Aber vielleicht denkt man, ja, okay, aber es wird wohl schon so klappen. Das ist wohl schon die Idee, dass man das heute dann doch tut. Und ich sage jetzt nicht, dass, wenn es zu einer Eheschließung kommt, zwischen bekehrten, angeblich bekehrten Ehepartnern, dass man davor schnell gehandelt hat, das muss keineswegs sein. Manchmal ist jemand ein, in Anführungszeichen, bekehrter Ehepartner geworden, hat sich sogar vielleicht auch taufen lassen, aber hat seine wahren Beweggründe, Motivationen in keinster Weise offenbart. Im Englischen, er hat seine wahren Farben nicht gezeigt, das kam dann erst später. Also darum geht es mir jetzt nicht. Aber es geht mir darum, dass jemand von vornherein weiß, na, das sollte ich jetzt nicht tun, aber man tut es trotzdem, man will ja unbedingt etwas tun, man will nicht länger warten. Und dann schließt man eine Ehe ab und dann beginnt die Leidenszeit erst recht. Also das ist eine Warnung hier, wie auch Abraham und Sarah diese falsche Schlussfolgerung gezogen haben. Ich muss es auf diese Weise tun. Und die Komplikationen, die dann entstanden sind, die halten noch heute an mit den Nachfahren, den Ismaeliten auf der einen Seite, den Israeliten auf der anderen. Also das ist eine Warnung, an die wir uns immer halten sollten. Wie sieht es mit Josef aus? Auch das eine sehr interessante Entwicklung in seinem Leben. In 1. Mose 41. 1. Mose 41. Und in Vers 46. Da lesen wir, Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Also er war 30 Jahre alt. Aber wenn wir zurückblättern zu 1. Mose 37 und Vers 2, da lesen wir, und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht, Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Und er hatte dann Träume. Und in einem Traum wurde ihm gesagt, dass die Brüder und der Vater vor ihm niederknien würden. Da war er so um die 17 Jahre alt. Und er wurde dann natürlich nach Ägypten verkauft, kam in das Haus von Potiphar, kam dann ins Gefängnis. Wenn man das alles zusammenrechnet, er war 17, als er nach Ägypten verkauft wurde. Er war 30 Jahre alt, als er dann aus dem Gefängnis kam und dann zu dem Befehlshaber unter Pharao ernannt wurde. Er war mit anderen Worten 13 Jahre lang in Potiphars Haus und Gefängnis. Und dann dauerte es noch länger, bis sich der Traum erfüllen würde, dass Jakob und seine anderen Söhne sich vor Josef verbeugen würden. Denn zunächst einmal gab es eine Hungersnot eine gute Zeit von 7 Jahren. Und dann eine weitere Hungersnot von 2 Jahren, bis dann Josef seinen Vater wieder sah. 1. Mose 45 und in Vers 6. Sagt nämlich Josef den Brüdern, denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder pflügen noch ernten sein wird. Und dann bittet er die Brüder, seinen Vater mit nach Ägypten zu bringen. Mit anderen Worten, zunächst machten wir die 13 Jahre, dann die 7 Jahre der Genügsamkeit, des Überflusses, der Fülle, und dann nochmal 2 Jahre der anfänglichen Hungersnot, bis dann Jakob Josef wiedersah. Insgesamt 22 Jahre. Langes Aushalten, langes Leiden. Wir wissen natürlich, dass Jakob gar nicht daran dachte und das glaubte, dass Josef noch leben würde, aber er hat die Zeit wohl nach wie vor um seinen Sohn getrauert. Das kommt immer wieder zum Ausdruck, wenn wir die Stellen lesen. Wie sieht es mit David aus? Nun, es wird nicht genau gesagt, wie alt David war, als er zum König gesalbt wurde, aber in 1. Samuel, Kapitel 16, lesen wir die Verse 11 bis 13. Da war nämlich der Samuel von Gott zu Isai geschickt worden, um einen seiner Söhne zum König zu salben. Vers 11. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste oder auch der Kleinste, wie es übersetzt werden kann, und sie erhüte die Schafe. Und er sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Und er sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich mit schönen Augen, guter Gestalt. Und der Herr sprach, aufsalbe ihn, denn dir ist es. Und er nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin. Nun, eine sehr interessante Aussage hier. An anderen Stellen wird gesagt, dass Gott sagte, ich habe einen Mann gefunden nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Nun, David hat gesündigt, das wissen wir. Er hat sogar sehr schwer gesündigt mit Bathsheba und Uriah. Ehebruch und Mord hat er begangen. Und Gott war sehr traurig, er hat sehr darunter gelitten. Gott hat darunter gelitten. Und man kann das auch daran erkennen, dass er sogar später noch, wenn er eine Zusammenfassung gibt über das Leben von David, sagt, dass er in allem seinen Willen getan hat. In den Bezirken und Bereichen, wo er es nicht getan hat, hat er aber bereut. Und das war auch gemäß des Willens Gottes, dass man bereut, wenn man sündigt. Aber er sagt aber, nur mit dieser Sache mit Uriah. Nun, es heißt nicht, dass David das nicht bereut hat, hat er sehr stark bereut. Und Gott hat ihm auch vergeben. Aber das war etwas, was Gott immer noch nach wie vor betont hat. Also das ist etwas, das hätte der David nicht machen dürfen. Das war schon eine andere Kategorie von Sünde. Nicht die unvergebbare Sünde, aber eine andere Kategorie. Und das hat sehr viel Leid in Gott hervorgebracht. Und gleichwohl hat er lange darunter gelitten und er hat lange ausgeharrt und David nie verlassen. Denn er kannte ihn, er war ein Mann nach seinem Herzen. Und es hieß ja auch, dass er den Heiligen Geist nicht wieder verlieren würde. Der Daniel, der stand dem Goliath gegenüber, nachdem er zu einem König gesalbt worden war. Er musste vor Saul fliehen. Er versteckte sich in der Wüste. Er lebte auf der Flucht. Er wurde aus seiner Nation vertrieben. Er kämpfte viele Schlachten. Und es vergingen mindestens 10 Jahre zwischen der Zeit, als er zum König gesalbt wurde und als er dann letztendlich tatsächlich König wurde. Und wir lesen das in 2. Samuel, Kapitel 5. 2. Samuel, Kapitel 5. Und lesen wir Vers 4. 30 Jahre war David alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre. Nun, als er damals von Samuel gesalbt wurde, ein junger Mann, man kann vielleicht sagen so 18 bis 20 Jahre alt vielleicht, also mehr als 10 Jahre sind vergangen. Er musste lange ausharren, diese Leiden ertragen. Schauen Sie, er hätte ja auch anders handeln können, er hatte ja mehrfach die Gelegenheit, Saul umzubringen, zu töten, dann wäre er ja bereits der König geworden. Aber er sagte, das werde ich nicht tun. Ich werde Gott nicht vorgreifen. Ich werde warten, bis Gott das Leben von Saul beendet oder wie immer es geschehen mag, bis ich dann legitim auf göttliche Weise das Amt des Königs übernehmen kann. Das war die Einstellung von David. Wie sieht es mit Paulus aus? Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 26 an. In Apostelgeschichte 26, da lesen wir die Verse 2 und 3. Denn der Paulus war jetzt im Gefängnis und er wurde jetzt vor den König Agrippa gestellt, um sich vor ihm zu rechtfertigen. Und jetzt sagt er hier in Vers 2, es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten kann, wegen all der Dinge, deren ich von den Juden beschuldigt werde. Vor allem, weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden kennst, darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Wiederum das Wort hier ist die Bedeutung von Long Suffering im Englischen, die Elberfelder Bibel schreibt, ich bitte dich, dass du mich langmütig anhörst. Die Idee war, keinen Wutanfall kriegst, wenn ich etwas sage, was dir jetzt nicht passt, sondern hör mir zu. Höre mir langmütig, geduldig zu. Mit lang anhaltender Zurückhaltung, ohne Wutausbruch, wie ich ja eben sagte. Das kann ja auch eine Bedeutung von diesem Wort langmütig sein. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder beherzigen sollten. Aber wenn es jetzt um den Paulus selbst geht, in Apostelgeschichte 24 und in Vers 27, da lesen wir, als er aber zwei Jahre um waren, da kam der Porcius Festus als Nachfolger des Felix. Aber da war der Paulus bereits schon im Gefängnis. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Also er war bereits schon zwei Jahre drin im Gefängnis und musste jetzt noch weiter im Gefängnis verbleiben. In Apostelgeschichte 25 und Vers 14. Da kam jetzt also König Agrippa und seine Frau, die kamen jetzt nach Caesarea, den Festus zu begrüßen. Und in Vers 14 heißt es hier, und als sie mehrere Tage dort waren, aber die Lutherbibel 2009 übersetzt richtiger, nachdem sie viele Tage dort waren, da legte Festus dem König die Sache des Paulus vor. Und dann kam es hier dazu, wie wir eben gelesen haben, dass dann Paulus vor Agrippa aussprach, was er sagen wollte. Also er war zunächst einmal für über zwei Jahre im Gefängnis und dann kamen noch viele Tage hinzu. Dann war er zwei Jahre in Rom, im Hausarrest. Dann wurde er nach seinem Freispruch freigelassen und dann wurde er später erneut für ein Jahr eingesperrt und dann unter Nero getötet. Das bedeutet, dass technisch gesehen war der Apostel Paulus während seines Dienstes mindestens fünf Jahre lang inhaftiert. Ungefähr 2,5 Jahre dieser Zeit in einer buchstäblichen Gefängniszelle, angekettet, an einen römischen Soldaten heißt es sogar. Den Rest hat er entweder unter Hausarrest verbracht oder er wurde von einem römischen Soldaten von Jerusalem nach Rom eskortiert. Eine lange Leidenszeit. Und Paulus spricht sehr oft über seine lange Leidenszeit, die er willens war zu akzeptieren. Er sagte, was immer es sein mag, ich will alles aufgeben, wenn ich nur die Auferstehung von den Toten erlangen kann. Nun, ein weiteres klassisches Beispiel eines Menschen, der sehr gelitten hat, war natürlich Hiob. Und schauen wir uns kurz einmal etwas zu den Zahlen an, um die es mir heute geht. Wie lange hat das alles so gedauert? In Hiob Kapitel 2, und in Vers 13. Jetzt kommen die drei Freunde zu dem Hiob, um ihn zu trösten, um ihn zu beklagen. Hat allerdings nicht so gut geklappt, wie sie sich das vorgestellt hatten. Aber in Vers 13 heißt es, und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Also die kamen jetzt an und saßen zunächst einmal mit ihm da in völliger Stille, für 7 Tage und 7 Nächte. Aber hinzu kommt natürlich auch der Zeitpunkt, zunächst einmal mussten sie von der Tragödie hören, dann haben sich dazu aufgemannt, darin übereingestimmt, dass sie jetzt zusammen dann den Hiob aufsuchen wollten. Also wie lange hat das gedauert? Jetzt hörten sie zunächst einmal von der Tragödie. Wie lange hat das gedauert, bis sie davon hörten? Und wie lange hat es gedauert, bis sie zusammenkamen und sagten, okay, gehen wir hin zu dem Hiob, um ihn zu beklagen. Und dann sind sie auf die Reise gegangen. Und dann zu der Reisezeit und der stillen Woche von 7 Tagen, 7 Nächten addieren wir dann die Zeit des Dialogs, den Hiob hatte mit den Freunden. Und dann schließlich die Ansage des jungen Mannes. Und dann kam der Dialog mit Gott. Und dann hat der Hiob 7 Stiere und 7 Widder geschlachtet für die Freunde. Und erst nachdem, wie es heißt, er für seine Freunde gebetet hatte, das können Sie in Hiob Kapitel 42, Vers 10 nachlesen, da wendete Gott das Geschick des Hiob. Also es war eine lange Zeit, einige haben spekuliert, es kann ein Jahr lang gedauert haben, bis dann von dem Anfang der Leidenszeit bis hin zu dem Ende, wie das alles so lange sich entwickelt hat. Ein Jahr lang in dieser schrecklichen Situation. Und doch lesen wir etwas sehr Interessantes in Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5. Obwohl natürlich Hiob streckenweise seinen Unmut zum Ausdruck brachte, auch Gott gegenüber, weil er nicht verstehen konnte, warum muss ich jetzt hier so leiden? Hat er niemals Gott verleugnet? Das war ihm klar. Gott war nach wie vor da. Nur er sah nicht so unbedingt ein, was in seinem Leben da jetzt vor sich ging. Warum? Aber in Jakobus Kapitel 5 und Vers 11. Siehe, wir preisen selig, die er oder die geduldet haben oder erduldet haben. Das heißt hier von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Aber der Elberfelder, wie beschreibt, von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ich meine, auch Gott war hier sehr langmütig, denn einige der Aussagen von Hiob, er hätte ja sagen können, okay, das ist jetzt aber genug. Das höre ich mir nicht mehr länger von ihm an. Nein, nein, er ist barmherzig. Er versteht die Situation, in der wir uns befinden. Und Hiob hat geduldig ausgeharrt. Die Menge Bibel schreibt von diesem standhaften Ausharren des Hiob. Habt ihr gehört? Und die Schlachterbibel schreibt es ebenso. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel auch Mose. Nun, es gibt da gewisse Zahlen, die angegeben werden, allerdings nicht im Alten Testament. Das ist interessant, denn man muss zur Apostelgeschichte 7 gehen. In Apostelgeschichte 7 und Vers 23 wird uns etwas Näheres gesagt, was geschah. Apostelgeschichte 7, Vers 23, als er 40 Jahre alt wurde, der Mose, da gedachte er, nach seinen Brüdern, den Israeliten zu sehen, aber das ging dann schief und er musste dann fliehen. Also er floh aus Ägypten, da war er 40 Jahre alt. Dann in Apostelgeschichte 7 und Vers 30, er floh jetzt nach Midian, als 40 Jahre vergangen waren, da erschien ihm in der Wüste am Berge Sinai ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Und es wird ihm gesagt, du sollst nach Ägypten gehen, um die Israeliten aus der Sklaverei zu befreien. Also er war 40 Jahre alt, als er floh. Er war jetzt mittlerweile 80 Jahre alt, als die Episode mit dem Dornbusch sich entwickelte. Und dann lesen wir etwas in Apostelgeschichte 7 und Vers 36. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Nun, wir wissen, er starb, als er 120 Jahre alt war. Also er war 40 Jahre lang in Ägypten, floh aus Ägypten, war 40 Jahre lang in Midian, ging zurück nach Ägypten und war dann 40 Jahre lang mit den Israeliten in der Wüste. Bevor dann die Israeliten ins gelobte Land einziehen konnten. Und Mose selbst konnte ja nicht ins gelobte Land einziehen, aber er konnte es noch sehen, bevor er starb. Nun könnte man sagen, ja, das geschah natürlich auch deshalb, weil die Israeliten gesündigt haben und so weiter und so fort. Das war die Strafe von Gott. Natürlich, das verstehen wir. Mose wurde auch bestraft für seinen Zornausbruch, weil er Gott nicht die Ehre gab, als er den Felsen schlug. Aber wir dürfen nicht vergessen, es beinhaltete auch unschuldige Leute. Leute wie Kaleb und Josua, die waren ja unschuldig. Die gingen ja sogar ins gelobte Land hin. Aber die mussten auch lange warten und ausharren, diese 40 Jahre lang in der Wüste, bis sie dann diese Verheißung, ins gelobte Land zu kommen, erhielten. Ich möchte weitere Beispiele von Menschen geben hier, die lange ausgehalten haben, lange gelitten haben, aber nicht aufgegeben haben und auch nicht Gott vorangeschritten sind, voreilig gehandelt haben. In Hebräer Kapitel 6, die Verse 11 bis 12. Hebräer 6 und Vers 11. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld oder Ausharren, long suffering im Englischen, die Verheißungen ererben. Mit anderen Worten, es geht darum, die Verheißungen zu ererben, wie wir gesehen haben. Es geht darum, zunächst einmal Reue zu erlangen, eine Umkehr in seinem Leben zu bewirken und dann letztendlich die Verheißungen, das Heil, das ewige Leben zu erhalten. Es geht wiederum auch hier, wo es heißt, sie haben durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererbt oder sollen sie dadurch ererben, die Menge Bibel schreibt, durch standhaftes Ausharren. In Lukas Kapitel 8, da geht es um etwas Physisches. Es geht nicht unbedingt jetzt um das geistliche Heil hier, aber es geht etwas, was wir uns auch vergegenwärtigen sollten, denn wir alle leiden auch in diesem Leben physisch. Natürlich tun wir dies. Offensichtlich tun wir dies. In Lukas Kapitel 8, die Verse 43 bis 48. Eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. 12 Jahre. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt. Und sie konnte von niemandem geheilt werden. Und wie oft haben wir eine solche Situation heute? Die Ärzte, die sogenannten Götter in Weiß, die einem heute auch viel erzählen über das, was man jetzt machen soll mit diesen Impfungen und so weiter und so fort, die vielfach gar nichts wissen, gar nichts verstehen, keinen helfen können. Ein Beispiel hier. Und die trat von hinten heran, Vers 44, und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Sie wendete sich jetzt an Jesus, an Gott. Also letztendlich, natürlich war Jesus ein Mensch, als er hier auf Erden war, aber er war natürlich derjenige, der Gott gewesen war, ein Mensch wurde. Und der Heilige Geist Gottes des Vaters war natürlich in ihm. Und sie hatte jetzt dieses Vertrauen, wenn ich jetzt ihn anrühre, diesen Beauftragten Gottes des Vaters, wenn sie von Gott dem Vater wusste, das wird mir helfen. Vers 45, und Jesus sprach, wer hat mich berührt? Und als es aber alle leugneten, da sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt. Denn ich habe gespürt, dass eine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes in ihm, von mir ausgegangen ist. Und da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, da kam sie mit Zittern. Warum? Sie, eine Frau, hatte das Gewand eines Mannes in Öffentlichkeit berührt. Das war ein absolutes Vergehen damals. Da kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündigte vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Und er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Glaube ist notwendig. Glaube in Heilung ist notwendig. Heute können wir zu den Predigern der Kirche Gottes kommen und die können uns mit Öl einsalben, uns die Hände auflegen, auch hier findet dann eine Berührung statt in diesem Sinne. Und es heißt, und der Glaube wird jemanden aufrichten, der eben daran glaubt, dass er, wenn er krank ist, geheilt werden kann. Das gleiche Prinzip. Aber es geht mir auch darum, 12 Jahre lang hat es gedauert, bis die Frau dann geheilt wurde. In Lukas 13, angefangen Vers 10. Lukas 13 und Vers 10. Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Und als aber Jesus sie sah, da rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie. Und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Ja, was geschieht? Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Und da antwortete ihm der Herr und sprach, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste denn nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat, dem Tag der Freude, dem Tag der Freiheit, von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, da schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Da kann man sehen, wie schnell man Menschen verurteilen kann, wenn man nicht versteht, was sie tun, weil man da vorgefasste Ideen und Meinungen hat. Aber hier diese Frau war 18 Jahre lang krank und wurde dann von Christus geheilt. In Johannes Kapitel 5, ein weiteres sehr bemerkenswertes Beispiel. Johannes Kapitel 5, angefangen Vers 1. Danach war ein Fest der Juden, das war das Posaunenfest im Jahre 29 nach Christus. Nun, es heißt deshalb ein Fest der Juden, weil zunächst einmal nur die Juden es hielten und weil die Juden auch so allerlei dahin zugedichtet hatten, was nicht in der Bibel steht. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Und dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Und jetzt wird hier etwas ausgelassen, es wird nur in der Anmerkung erwähnt, was aber hier im Text stehen sollte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Und wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Vers 5. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. 38 Jahre. Und als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, da spricht er zu ihm, eine interessante Frage, willst du gesund werden? Willst du immer noch gesund werden? Glaubst du daran, noch gesund werden zu können? Oder hast du aufgegeben? Hast du gedacht, ja, es ist schon so lange krank, da ist ja gar keine Möglichkeit mehr, gesund zu werden. Und das wird auch sehr deutlich in der Antwort, die er jetzt gibt. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Das war seine einzige Idee, die einzige Art und Weise, wie er gesund werden könnte, dass er jetzt in diesen Teich muss. Und wenn ich hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Und Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Und dann wird natürlich gefragt, wer war das? Und er wusste es gar nicht. Er wird gesagt, du darfst am Sabbat dein Bett nicht tragen. In Vers 14. Und danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmes und Schlimmeres widerfahre. Das ist natürlich die Warnung. Wenn wir Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben erlangt haben, dann sollten wir nicht etwas tun, um diese Barmherzigkeit Gottes wieder zu verscherzen. Aber hier wird auch etwas sehr Interessantes gesagt. Christus warnt, dass man eben nicht sündigen soll, damit einem nichts Schlimmeres widerfährt. Einige sagten, ja, das bedeutet mit anderen Worten, dass dieser Mensch hier, der 38 Jahre lang krank war, gesündigt haben muss. Deswegen war er krank. Das heißt es keineswegs. Das muss es keineswegs bedeuten. Das ergibt sich auch aus Johannes Kapitel 9. Das ist die Vorstellung von vielen. Oh, man ist krank, man muss also gesündigt haben, weil man krank ist. Nein, nein, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Es kann der Fall sein, muss aber keineswegs der Fall sein. Johannes Kapitel 9, Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Also jemand muss gesündigt haben, dass der blind geboren ist. Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Schauen Sie, hier war ein Grund vorhanden, warum dieser Mann krank war. Für viele Jahre, wir wissen nicht, wie lange er krank war, weil wir nicht wissen, wie alt er war, aber er muss schon ein gewisses Alter erreicht haben. Und wir lesen dann in Vers 35, jetzt haben sie ihn ausgestoßen, weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass er wirklich blind war und weil er nicht denjenigen verleugnen wollte, Jesus Christus, der ihn geheilt hatte. Und in Vers 35, und Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, da fragte er, glaubst du, wiederum hier kommt der Glaube mit ins Spiel, glaubst du an den Menschensohn? Was er fragt ist, glaubst du, dass Gott und dass ich mit der Kraft Gottes dich heilen kann. Glaubst du daran? Und er antwortete und sprach, Herr, wer ist es, auf das ich an ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn ja gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Und er sprach, Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Er erkannte, dass Jesus Gott im Fleisch war. Er war derjenige, der Gott gewesen war. Aber er war jetzt natürlich ein Mensch geworden, vollständig ein Mensch. Aber er war nach wie vor die Person, die er jeweils immer schon gewesen war, der Sohn Gottes. Er betete ihn an. Er glaubte. Wir müssen glauben. Jesus Christus starb für uns, dass wir Vergebung der Sünde erlangen können. Er litt für uns, sodass wir Heilung von unseren Krankheiten erhalten können. Wir müssen natürlich an dieses Opfer von Jesu Christi glauben, dass das wirklich dies bewirken kann. Es gibt eine weitere interessante Parallele, möchte ich einmal sagen. Die findet sich im Hinblick auf Hannah, die Mutter von Samuel. Nun, die Hannah, die war nicht in der Lage, Kinder zu gebären. Sie war darüber sehr, sehr bekümmert und wie wir gleich sehen werden, auch deshalb betrübt, weil sie von der anderen Frau, denn der Mann hatte zwei Frauen geheiratet, was schon wieder ein Problem darstellte. Und die wurde natürlich von der anderen Frau sehr schlecht behandelt, verspottet, verhöhnt. Und dann ging sie hin zum Tempel und betete zu Gott. Und der Hohepriester Eli sah das auch zunächst einmal falsch, hat gedacht, die ist betrunken. Und dann wurde aber die Sache klar. Schauen wir uns diese Stelle an, in 1. Samuel 1. 1. Samuel Kapitel 1. Angefangen Vers 1. Es war ein Mann von Ramathaim Zufim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, der Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tuhus, des Sohnes Sufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Und die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging jährlich hinauf zu seiner Stadt oder von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Und dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Das waren aber so keine sehr sonderlich gerechten Menschen, diese beiden Söhne. Wenn nun der Tag kam, Vers 4, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern ihren Anteil. Aber Hannah gab er nur einen Anteil, obgleich er Hannah lieb hatte, der Herr aber hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin, diese andere Frau, die kränkte und reizte sie sehr. Werden sie gekränkt, werden sie gereizt von anderen Menschen, vielleicht in der Schule, vielleicht in der Universität, bei ihrer Arbeit. Schauen Sie, ist es nichts Neues unter der Sonne. Aber sie wurde jetzt gekränkt, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es alle Jahre. Alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Herrn, zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Und dann weinte Hannah und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ja, das war aber irgendwo ein gelinder Trost. Und da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn, und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihm den Herrn geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Mit anderen Worten, der Samuel würde ein Nazariter sein. Es wurde hier ein Gelübde für ihn abgegeben, dass er ein Gottgeweihter wurde. Als solcher würde er keinen Alkohol trinken, als solcher würde er keine Toten anfassen, als solcher würde seine Haare nicht geschoren werden. Er hatte scheinbar lange Haare. Aber Paulus sagt natürlich später im Neuen Testament, dass es eine Unehre ist für einen Mann, lange Haare zu tragen. Das Narizagelübde besteht auch heute für uns nicht mehr. Und dass es natürlich eine Ehre für eine Frau ist, langes Haar zu tragen. Schauen Sie, es ist auch wichtig, wenn wir auch in solchen scheinbar unerheblichen Dingen Gott nicht gehorchen, dann können wir nicht unbedingt erwarten, dass Gott einem dann hilft und unsere Leidenszeit verkürzt, unsere Gebete erfüllt. Es geht mir jetzt nicht darum, etwas zu sagen über, wie lang die Haartracht sein soll, das muss jeder selbst entscheiden, aber es geht darum, dass ein Mann ein Haar in einer solchen Weise tragen soll, dass man ihn als Mann erkennen kann. Und eine Frau sollte von der Haartracht her Haare tragen in dem Sinne, dass man sie als Frau erkennen kann. Heute ist das natürlich alles sowieso in unserer so gottesfürchtigen Gesellschaft in Anführungszeichen abgelehnt worden. Da kann ein Mann eine Frau sein, eine Frau kann ein Mann sein, egal ob sie so geboren worden sind oder nicht und so weiter und so fort. Aber es geht hier darum, dass der Nazariter oder vielmehr der Samuel ein Nazariter werden sollte, ein Gottgeweihter. Vers 12. Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen und ihre Lippen bewegten sich nicht, oder ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Und da meinte Eli, sie wäre betrunken. Das war wiederum diese vorschnelle Zusammenfassung, diese vorschnelle Idee, diese Schlussfolgerung. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Und Hannah aber sprach und sagte: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und du wolltest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und aus Traurigkeit so lange geredet. Und dann antwortete er und sprach: Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Und dann wurde sie in der Tat schwanger und dann gebar sie den Sohn Samuel. Schauen Sie, interessant ist jetzt Folgendes. Der Samuel, der konnte nicht zu früh geboren sein und durfte auch nicht zu spät geboren sein, denn er sollte ja derjenige sein, der den David zum König salben würde. Also auch hier sehen wir, wie die Werke Gottes auf ihre Art und Weise erfüllt werden. In einer Weise, die zum Beispiel Hanna in keinster Weise voraussehen konnte. Auch hier ist es wichtig, dass man auf Gott wartet. So, worauf warten Sie? Ich hatte zu Anfang der Predigt gefragt, ist Ihre Leidenszeit vielleicht zu lange? Meinen Sie, Ihre Leidenszeit ist zu lange? Warum antwortet Gott Ihnen nicht schon jetzt? Nun, was soll Gott für Sie tun? Nun, wir können wie Anna sein oder Hanna, die Tag und Nacht darum schreit und betet, dass Gott unsere Gebete erhört. Und wenn wir dann enttäuscht werden, weil wir keine Antwort erlangen, dann können wir sehr betrübt werden und vielleicht wollen auch gar nichts mehr essen, wollen keine Gemeinschaft mehr haben mit anderen. Oder man kann natürlich auch gleichwohl seinen Teil tun, den wir tun müssen. Man kann sich in sein Schneckenhaus verziehen, in Kummer, Depression. Oder man kann sagen, ich warte auf Gott und in der Zwischenzeit werde ich das tun, was ich tun muss. Wir sollten geduldig darauf warten, dass Gott zu seiner gegebenen Zeit antwortet, egal um was es sich handelt, genau wie er es ja auch für Anna getan hat. Natürlich sollten wir in der Zwischenzeit Folgendes tun. Lukas Kapitel 18 und Vers 1. Lukas 18 und Vers 1. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten, nicht nachlassen sollte. Nicht ein-, zweimal für etwas beten, dann trifft es nicht ein, okay, dann geht man zur Tagesordnung weiter und vergisst das und dann wundert man sich nachher, warum man so deprimiert geworden ist. Nein, man soll alle Zeit um diesen Punkt, um das, worum es geht, beten und nicht nachlassen. Und er sprach, Vers 2. Es war ein Richter in einer Stadt. Der fürchtete sich nicht vor Gott, scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, nun schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen mich scheue, das sind vielfach Beschreibungen von heutigen Richtern, kann ich Ihnen sagen, dann will ich doch auf dieser Witwe oder auf dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Und da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Jetzt heißt es hier, und sollte er bei ihnen lange warten. Das ist eigentlich genau die falsche Übersetzung. Die Menge schreibt, auch wenn er Langmut bei ihnen übt. Langmut, langes Warten. Long suffering im Englischen. Die Schlachterbibel schreibt, auch wenn er lange zuwartet mit ihnen. Es kann eine Zeit dauern. In der Zwischenzeit sollen wir weiterhin beten und darin nicht nachlassen. Denn dann fährt er fort in Vers 8. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Wenn er eingreift, wird er schnell eingreifen. Dann wird sehr schnell geschehen. Aber zunächst einmal kann es eine Zeit dauern. Doch, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Wiederum, es geht um den Glauben. Es heißt sogar wörtlich, wird er dann den Glauben finden auf Erden. Es geht um den Glauben Jesu Christi in uns. Wird er den noch finden? Oder werden wir so verzweifelt geworden sein, weil unsere Leidenszeit so lange dauert, dass wir sagen, das ist zu lang, es ist einfach zu viel, man kann es einfach nicht mehr ertragen. Markus Kapitel 9, angefangen Vers 14. Markus Kapitel 9 und Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Und einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten, aber sie konnten es nicht. Und er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Schauen Sie, wie lange soll ich diese Langmut haben mit euch, dieses Long Suffering? Wie lange soll ich das tun? Wie lange muss ich das tun, bis ihr begreift? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, Vers 20. Und sogleich, als ihn der Geist sah, da riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich, hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Und er sprach von Kind auf. Nun, wir wissen nicht, wie alt der Sohn war, aber scheinbar war es durchaus mehrere Jahre, viele Jahre, dass dies der Fall war. Und oft, Vers 22, hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und zugleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er wusste, er hatte noch nicht genug Glaube, aber er wollte glauben. Er wollte sich an Christus wenden. Er sah ja keine andere Alternative mehr. Und so ist es vielfach heute auch. Man versucht alles andere zunächst einmal, aber man wendet sich nicht an Gott. Und erst wenn es ganz schlimm wird, dann wendet man sich vielleicht an Gott, mit so einem gewissen Zweifel auch. Nein, nein, man sollte sich zuerst und zunächst an Gott wenden. Man sollte natürlich dann schon tun, was man tun kann, aber es geht darum, zunächst an Gott sich zu wenden und Gott die Dinge vorzutragen und auf Gott zu warten, bis Gott einem genau zeigt, wie man handeln soll und was geschehen wird. In Vers 28 lesen wir dann, und als er ins Haus kam, da fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten, sollte hier ergänzt werden, wie es auch die Anmerkung sagt. Durch Beten und Fasten. Es ging nicht nur um den Augenblick der Austreibung, dann wäre das Fasten relativ kurz gewesen, vielleicht ein paar Minuten. Es geht um eine kontinuierliche Situation. Kontinuierlich sollte man dies tun, egal was es ist, damit dieses Problem, dieser Berg, der da vor einem steht, dass der hinweggenommen werden kann, damit das Problem gelöst werden kann, damit unsere Leidenszeit möglicherweise auch verkürzt werden kann auf diese Weise. Aber man muss begreifen, Gott lässt eine Leidenszeit zu, damit wir letztendlich zur Reue kommen, damit wir letztendlich das Heil ererben können, damit wir letztendlich ins ewige Leben eingehen können. Und das kann eben eine lange Zeit dauern, bis wir es begriffen haben, nicht wahr? Bis wir, wie ich in der letzten Predigt gesagt habe, bis wir vollendet geworden sind in Gottes Augen. In Markus Kapitel 8 und Vers 22 findet sich eine weitere interessante Stelle. Markus 8 und Vers 22. Und sie kamen nach Bethsaida, und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf. Der wollte da kein großes Spektakel abhalten, eine große Show. Er hat es in privater Sphäre getan. Und er spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umher, gehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Und da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Warum dieses zweimalige Hände auflegen? Nun, manchmal bedarf es mehr als nur einer Einsalbung, wenn man das auf diese heutige Situation anwenden will. Manchmal lässt man sich einsalben, man ist krank, und dann wird man nicht sofort geheilt, vielleicht etwas, aber nicht ganz. Und dann ist es nichts Verkehrtes daran, erneut um eine Einsalbung zu bitten, sodass erneut eine ganz formelle Bitte Gott vorgetragen wird. Man sollte natürlich kontinuierlich während der ganzen Zeit weiterbeten, sowieso. Es ging vielleicht auch darum, dass Gott hier zeigen wollte, dass Jesus Christus zeigen wollte, habe weiterhin Glauben, dass du total geheilt werden kannst. Man kann ja auch sich das so vorstellen, der Blinde kriegte jetzt ein gewisses Sehlicht wieder, eine Möglichkeit zu sehen, aber nicht genug. Und dann hat er gedacht, oh, das klappt dann doch nicht. Hat dann aufgegeben. Und mir wurde auch gesagt, ja, wenn das nicht klappt, dass diese Einsalbung nicht klappt, sagte mir jemand mal, ja, dann gehe ich dann zum Arzt und lass mich operieren. Das ist nicht unbedingt die richtige Einstellung. Es gibt eine weitere Stelle, die deutlich macht, dass sich eine Heilung oder auch, es geht nicht nur allein um Heilung, auch die Tatsache, dass man ein Problem hat, dass man geduldig darauf warten soll, dass das Problem gelöst wird. Vielleicht wird es zu einem gewissen Grade gelöst, zunächst einmal aber nicht ganz, und dann gibt man dann auf. Nein, nein, man sollte weiter zu Gott beten, dass er total das Problem für uns löst. In 2. Könige, Kapitel 5. 2. Könige, Kapitel 5. Da war dieser sehr berühmte Oberste, dieser Naaman, der war aber aussätzig und er wollte jetzt geheilt werden. Da ging er zu dem Elisa, weil jemand gesagt hatte, der Elisa, der kann also heilen. Jetzt geht er hier in Vers 10, in 2. Könige 5, da lesen wir, und er sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, jetzt steht er also vor dem Haus von Elisa, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. Und so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Aber das war nicht das, was der Naaman erwartet hatte. Und da wurde der Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst solle zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und seine Hand über die Stelle wegen und mich so von dem Aussatz befreien. Das war so seine Idee, seine Vorstellung. So muss Gott handeln durch seine Diener. Und so handelte Gott aber nicht. Und er sagt in Vers 12, sind nicht die Flüsse von Damaskus, Albana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Gilt das manchmal auch für uns? Wir erwarten von Gott eine Antwort, die Antwort kommt nicht oder sie kommt nicht so, wie wir es meinen, und dann werden wir zornig, ärgerlich mit Gott. Das dürfen wir natürlich in keinster Weise tun. Und hier wird er jetzt auch belehrt. Das ist nicht das, wie du handeln solltest. Vers 13. Und da machten seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm, sehr diplomatisch, und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Und da stieg er ab, er hörte zu, und er tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. 7-mal, nicht nur einmal, nicht nur 3-mal, in diesem Falle 7-mal. Er musste es kontinuierlich tun. Er musste kontinuierlich den Glauben haben, wenn ich das jetzt 7-mal mache, dann werde ich geheilt. Vorher nicht. Tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Wir sollen, wir müssen auf Gott warten. Ihm nicht vorgreifen. Nicht aufgeben, wenn es zunächst einmal einen Misserfolg zu geben scheint. Oder wenn es zunächst einmal so aussehen mag, als ob Gott nicht antwortet auf unsere Gebete. Wenn die Antwort ausbleibt oder wenn die Antwort nicht in der Weise kommt, wie wir es uns vorstellen, weiterhin den Glauben an Gott haben, er wird uns helfen, er ist ja mit uns, er hat uns ja berufen, er will ja, dass wir das Heil erlangen. Wiederum gefragt, wann wird unsere Leidenszeit zu lang? Die Antwort ist niemals. Zu keiner Zeit wird sie zu lang. Sie wird genauso lange, wie sie währen muss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.